Ehrendoktor, ich habe vor Frau Merkel gesungen 2008, als sie ihre Ehrendoktorwürde bekommen hat hier im Rathaus.
Da habe ich dich nicht gesehen, ich saß
du
im Publikum.
Du warst auch Monico?
Nein, so, nee, okay. Ich war Senator zu der Zeit.
Was?
Ja, kannst du mal sehen. Also wir sind offensichtlich schon sehr eng miteinander verbunden.
Oh mein Gott.
Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Herzlich willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Sie ist Alumna der Universität Leipzig, das heißt, sie hat tatsächlich hier mal studiert und einen Abschluss gemacht, das muss man dazu sagen. Sie ist Podcasterin und Moderatorin. Als Moderatorin hat sie den Zenit des deutschen Moderationshimmels erklommen, indem sie eine der Tagesthemen-Moderatorinnen ist. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Alina But.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, ich verrate jetzt, dass wir das zum zweiten Mal den Beginn aufzeichnen, weil Jan vergessen hat, auf Record zu drücken. Du hast gesagt, du hast dafür Verständnis. Dir ist es auch schon mal passiert. Ja. Also wir wiederholen unseren Anstoß mit dem Wasserglas.
Prost.
Prost. Diesmal aber besser als beim letzten Mal. Es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass wir mit Wasser erstmal anstoßen, aber zum Getränk der Sendung kommen wir nachher noch. Ja. Du bist nicht ursprünglich aus Leipzig, bist gestern angereist. Wie geht's dir erstmal hier im schönen Leipzig wieder zu sein?
Das ist wie Heimat, Heimatgefühl. Bin gestern angekommen am Bahnhof, wo ich dachte, so, oh, dieser tolle Bahnhof. Also ich habe hier viel Zeit verbracht, also im Bahnhof, weil ich viel gependelt bin, trotz allem. Ich habe auch sogar im Bahnhof mal in so einem Café gearbeitet. Unterirdisch, es war nicht so schön.
Wir verraten nicht in welchem.
Nee, das gibt's auch nicht mehr, Gott sei Dank. Und und ich hatte dann sofort Gänsehaut einfach. Leipzig ist für mich einfach eine Stadt, die, wie soll ich sagen, ich meine, ich habe da meine prägendsten Jahre verbracht. Also, und das ist einfach das Studium, Studienzeit gewesen. Ich meine, ich bin da, wann bin ich angekommen? Mit 19, 20 und bin dann, glaube ich, so mit 25, glaube ich, 26, 25 gegangen.
Also man hat mir aufgeschrieben 2007 bis 2012.
Ja, genau, also da bin ich, ja, das ist richtig. gut, dass du bei mir weißt, ich weiß auch schon nicht mehr alles. Und 2013 habe ich meine Masterarbeit abgegeben, genau, da war ich dann sozusagen offiziell fertig. Und das sind meine prägenden Jahre gewesen und die hat Leipzig mitgeprägt. Und
auf jeden Fall haben wir uns in der Zeit, war ich auch schon Leipzig noch nicht kennengelernt, obwohl wir sogar an der gleichen Fakultät studiert haben.
Ach was.
GKR war es ja da, GKO damals, Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften, genau.
Ja.
Ich war am historischen Seminar und habe dort Geschichte studiert, aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Du kommst aus Ostberlin, bist dort geboren. Ich finde es natürlich großartig, dass man aus Berlin dann nach Leipzig kommt zum Studieren, aber man könnte ja meinen, du hast auch in Berlin genügend Universitäten. Wie kam es denn damals zu der Entscheidung, nach Leipzig zu gehen?
Also das war eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung. Erstens, weil meine Eltern haben hier auch studiert, und haben natürlich von klein an immer über Leipzig geredet, auch wie sie sich kennengelernt haben. Für meinen Vater war das oder ist das ja auch eine sehr wichtige Stadt gewesen, weil er in den 80ern zum Studieren aus Libanon nach Leipzig gekommen ist. Und deswegen waren das auch für ihn sehr prägende Jahre.
Damals noch an der Karl-Marx-Universität, wie es so schön
hieß. Ja, genau. Also er war sogar an der HGB.
Ah, okay.
Der hat nämlich Fotodesign studiert. Also gute Schule.
Ja.
Und mit Neo Rauch zusammen und so, ne? Also hier so richtig.
Okay,
wow. Ja. Also ich ist jetzt nicht mein bester Buddy, das wollte ich damit sagen, aber jedenfalls diese Generation. Und meine Mutter eben auch hier und die haben sich hier kennengelernt. Und deswegen ist diese Stadt natürlich quasi, familiär sehr, sehr vertraut und wichtig. Ich hatte hier auch Familie, lange eine Tante, deswegen war ich früher schon viel hier. Und dann war das einfach, also auch dieser Weg zur Arabistik, was ich ja studiert habe, dann eigentlich irgendwie klar, dass ich das hier mache, weil in Berlin, klar, gibt's das auch, aber ich wollte auch mal raus aus Berlin. Mhm. Also ich meine, ich glaube, das ist für viele, die Berlin nicht aus Berlin kommen, die verstehen das nicht, weil sie denken, sie müssen nach Berlin. Aber bei Berlinern ist es dann eben genau andersrum. Aber ich kenne auch viele BerlinerInnen, also gerade aus meiner Schule, die dann da geblieben sind. Aber ich wollte einfach mal raus. Ich dachte, das tut gut, das ist gut für den Kopf, das tut gut, um auch sich zu fokussieren. Und Leipzig ist jetzt auch nicht weit weg.
Eine Stunde ungefähr mit dem ICE.
Das ist nix, ne? Also im Vergleich jetzt so. Und ich habe die Entscheidung nie bereut.
Aber nochmal zurück, deine Mutter, deine Eltern haben sich hier kennengelernt. Ja. Ist deine Mutter aus Leipzig oder auch hier zum
Berlin.
Studium?
Oder? Genau.
Ja, okay. Okay, zwei BerlinerInnen haben sich quasi in Leipzig beim Studium kennengelernt und sind dann beide zusammen quasi zurück nach Berlin oder wo auch immer quasi, genau. Das klingt natürlich sozusagen ideal und jetzt hast du den Bezug noch zu Leipzig auch bekommen. Was ich mich gefragt habe, ist in der Vorbereitung steht auch explizit Ost-Berlin, sozusagen DDR. Spielt das eine Rolle da bei dir?
Ja, also es wird jetzt natürlich, gerade wenn man dann so, ich sag mal, in so eine Prominenzschiene kommt, werden natürlich so Sachen, von wo man kommt und so, auch irgendwie benutzt und genutzt. Was ich aber, also deswegen Zweiteres, ich nutze es. Also erstmal Ost-Berlin, faktisch stimmt das ja auch. Also aus Pankow komme ich. Das war Ost-Berlin, als ich geboren wurde. Und klar kann man jetzt sagen, ja, die hat doch gar nicht in der DDR gelebt. Die wissen ja nicht, was da passiert ist. Ja, aber du kriegst ja alles von der Familie mit. Die ganzen Geschichten, die ganzen Haushaltsgeräte. Mein halber Haushalt besteht noch aus fast, wirklich, ich habe einen 40 Jahre alten RG5 Komet Handmixer von meiner Tante aus Leipzig. Der läuft wie Bombe. Also wirklich richtig, richtig gut.
Ja, für alle ZuhörerInnen, die nicht sozusagen die DDR sozialisiert sind.
RG5 Komet.
Geräte und Möbel halten bis heute und hielten deutlich länger. Meine Oma hat noch Möbel ihrer Hochzeitsausstattung bei sich zu Hause, alle Geräte,
gutes
auch
Zeug,
den Mixer.
Gutes Zeug.
Ja, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber
also das, und solche Geschichten und dann einfach Klamotten. Also ich habe alte Skijacke von meiner Mutter in der Schule getragen. Wir hatten auch in meiner Schule, die war auch sehr, ostsozialisiert auch, so sehr rote Schule in Pankow, Karl-von-Ossetzky-Gymnasium, wo wir auch teilweise mit so DDR-T-Shirts rumliefen, weil wir einfach irgendwie stolz auf diese Vergangenheit waren. Ich weiß auch manchmal nicht so richtig, was wir da uns eigentlich gedacht haben, aber jetzt so im Nachhinein, aber weil ich weiß ja auch, also DDR an sich hat ja auch eine andere Geschichte und so, ne, das wissen wir ja alle. Aber einfach dieses, das gehört zur Familie, zur Familiengeschichte dazu, die Werte, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die jeder gemacht hat, und die können positiv, negativ, alles Mögliche gewesen sein, das hört ja nicht, oder das hat ja nicht bei der Wende aufgehört. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir als Wendekinder auch angehört werden oder beziehungsweise beachtet werden oder zumindest akzeptiert werden als Leute, die das ja mittragen, weitertragen, weil wir sind es ja dann. Weil wir eben sozusagen da noch so ein bisschen draus kommen und ich sehe das ja auch in meiner Umgebung, in Leuten, die so ähnlich oder so alt sind wie ich und oder vielleicht noch einen Ticken älter oder auch einen Ticken jünger, es geht auch, die haben das irgendwie alle noch intus oder kriegen das so mit und ob es jetzt auch eben negative Geschichten sind, mit wenn es jetzt um Kündigung geht oder Umschulung oder keine Wertschätzung, kein Respekt, das gibt tausend diese Geschichten, habe ich alle gehört und auch in meiner Familie. Und genauso auch andersrum, was es damals alles gab, was es heute nicht mehr gab oder was dort gut lief, was heute nicht so gut lief. Und also
ich finde das total spannend, weil das ist, ich bin 29 Jahre und 2 Jahre vor dir geboren. wir rechnen nicht nach. Und mir war das, diese DDR, also ich bin in Dresden geboren, bin dann in der Oberlausitz aufgewachsen und dann fürs Studium hier nach Leipzig gekommen. Und für mich war das, mir war das nie bewusst, dass das eine Rolle spielt. Und tatsächlich war so eine merkwürdige Situation mal bei einer Role Model Diskussion in Berlin, war da eine ehemalige Bürgerrechtsaktivistin, die jetzt bei der EAF Berlin quasi eine Führungsposition hat. Und das hat was mit mir gemacht, weil sie erzählt hat auch, wie schwierig es ist, als ostdeutsche Frau in so Führungspositionen zu kommen. Und du kennst halt nicht viele. Ja, wir alle kennen Angela Merkel, aber die kann auch nicht für die Millionen von Ostdeutschen herhalten, die eben dann diese Umbruch- und Wendeerfahrung gemacht haben. Und ich denke mir immer, das ist super spannend, gerade diese Wendekinder, was wir dann sind, einfach mit ihren, also wie geprägt wir von den Erfahrungen unserer Verwandten, Freunde und so weiter sind, weil es macht ja bis heute etwas mit uns.
Ja, also ich meine, ich sage immer, ich habe 3 Migrationshintergründe, also einmal den libanesischen, dann den ostdeutschen und dann den Einheitsmigrationshintergrund, weil das ist ja auch, du ja auch, also wir sind, also klar bin ich jetzt in der DDR geboren, aber grundsätzlich bin ich in der im vereinten Deutschland aufgewachsen. Und das hat ja auch was mit uns.
Die aktive Erinnerung, die ich an DDR-Zeiten habe, sind die Schulmilchflaschen, wo obendrauf irgendwie noch die in der Grundschule so Alufolie war und lauter so. Das sind noch alte Überbleibsel, aber wirklich aktive Erinnerung habe ich auch nicht mehr.
Ja, nee, also ich ja gar nicht. Und eben nur die Sachen, die man noch so da hat, also die eben übrig geblieben sind und die zu Hause rumstehen oder was auch immer. Oder eben Geschichten und so weiter. Und oder natürlich auch, wenn du, weiß ich nicht, nach Leipzig reist oder irgendwie so und dann halt siehst so, ne, so Schriftzüge oder alte Cafés oder was auch immer. Und deswegen finde ich das wichtig und ich meine, das ist Geschichte und das gehört zu den Menschen dazu, das ist auch Identität und warum soll man die jetzt ablegen müssen? Und also, und ich, aber mir geht's genauso eigentlich wie dir, weil, also ich bin ja nicht so groß geworden, so von wegen, du bist jetzt so ein Ossi-Kind, du bist ein Migrantenkind. Ich bin null, gar nicht. Das war in meiner Kindheit nie ein Thema. Das wurde ja erst Thema. Also genauso auch diese Seite mit Halblibanesin. Dass ich bin also sowas von deutsch aufgewachsen, sage ich jetzt mal blöd. Beziehungsweise war in meiner Schule und Grundschule und in meinem Gymnasium nie das Thema, Aline ist jetzt Halbmigrantin oder sowas. Also dieses Wort gab es auch gar nicht damals. Das war einfach, Aline ist Deutsche und hat einen libanesischen Vater und die fährt in den Sommerferien nach Libanon. Fertig. So. Da wurde gar nicht viel drüber
diskutiert. Weißt du, wann du das erste Mal damit konfrontiert wurdest?
Also was heißt konfrontiert? Eher so, also das fing dann erst so an, da war so die Zeit, wo ich hier den Master gemacht habe, so 2009, 2010. Also wo ich mich jetzt so aktiv dran zurückerinnere, vielleicht war es auch vorher, wenn man klein ist, kriegt man ja auch vieles nicht immer mit, aber das war so, da war zum Beispiel eine Situation, da hatte ich einen Workshop irgendwie, das war so die Anfangszeit, wo ich mich mit Journalismus auch befasst habe und das machen wollte.
Ja.
Und da war ich dann, glaube ich, bei irgendeinen Jugendmedientagen oder ich weiß nicht mehr was. Und da war eine Redakteurin und mit der habe ich dann danach nochmal gesprochen, habe gesagt, ja, wie komme ich denn rein? Und so also ganz neutral, so wie wenn ich jetzt Journalistin werden will, so ganz blöd. Und dann schickte die mir also ein Programm per Mail zu, also ein Stipendienprogramm für junge angehende JournalistInnen mit Migrationshintergrund.
Okay.
Und ich dachte so, hä, hat die irgendwas falsch verstanden? Und also die meinte das ja nicht böse, aber die hat eben das dann so auf mich projiziert. Und in dem Moment habe ich aber gedacht, nee, die hat irgendwas falsch verstanden. Ich bin das ja gar nicht. Ne? So, weil ich davon, also ich habe einfach damit nie in Berührung gehabt, beziehungsweise auch mich nie so definiert. Und ich wurde auch nie so genannt. Und aber das war so die Anfangszeit, wo plötzlich dieser Begriff Migrationshintergrund auch so ein Trend wurde oder also überhaupt so ein Begriff. Und ich glaube, dann fing das ja dann an, erst so richtig. Vorher warst du halt der Ausländer oder so, ich weiß es nicht. Und das war ich ja dann irgendwie auch nicht. Also und damit, also ich wurde, sag ich mal, zur Halbmigrantin gemacht, wenn man so will. Also und ich.
Aber das heißt, das ist ja doch relativ spät erst diese Erfahrung im Master, ne? Und also tatsächlich auch gut. In Berlin ist es wahrscheinlich noch viel internationaler, als wenn du jetzt in der Oberlausitz oder in Sachsen-Anhalt
irgendwo.
Aber es
macht auch einen totalen Unterschied, ob du in Kreuzberg aufwächst oder ob du in Pankow aufwächst, weil Pankow ist halt nicht so der Bezirk, der divers, genauso wie Kreuzberg, aber sozusagen, da war das nicht so ein Thema einfach und gut, wir hatten, also klar, wer Kreuzberg kennt, weiß, wie das da auch ist und wie bunt und genauso ist Pankow auch bunt und aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere, auch andere Schichten, andere Bildungsgrad vielleicht und also da war es jedenfalls aber kein Thema, es war einfach so, man ist, wer man ist.
Und was ich interessant finde, ist ja die Entscheidung Leipzig, hast du erzählt, war sozusagen familiär, so ein bisschen geprägt. Und heute hat, wir haben gestern erst bei der feierlichen Immatrikulation gehört, was ich bestätigen kann, Leipzig ist nicht Sachsen. Aber so rein geografisch wird ja Leipzig immer in Sachsen wahrgenommen. Gab es damals schon die Überlegung, ob das weltoffen genug ist dafür, dass du hier studierst? Oder ist es so gewesen, dass das wirklich so gar keine Rolle gespielt hat, weil du dich eben gar nicht als Halbmigrantin gefühlt hast?
Also für mich war das... Also ich habe Leipzig nie in Frage gestellt, so von wegen, hier könnte ich jetzt irgendwelche Probleme bekommen. Es war eher lustig, wenn ich mich so dran erinnere, dass eine Freundin, die aber auch aus sächsische Familie, also sozusagen sächsischen Ursprung hat, theoretisch so über ihre Eltern oder so, weil die das Wave-Gothic-Treffen kennt und weiß, dass Leipzig da schon so eine Szene hat und auch so ein bisschen Gothic, das war zumindest damals die Zeit, der hat immer gesagt, hey, pass mal auf, dass du da nicht so reindriftest, so, wenn du da jetzt anfängst. Also das war, habe ich eigentlich immer gehört. Und das war auch so ein Spaß, ne? Aber ich, also Wave Gothic Treffen war echt mega, ne? Also ich habe mir das immer total gerne angeguckt. So zu Pfingsten war das ja. Ich gestern auch erzählt bei der Feier.
Ja, aber als Leipziger muss ich dann sagen, noch? Es gibt so klar, gibt es noch. Also nach Corona jetzt auch wieder richtig groß. Ja. Wobei ich dann immer sagen muss, als ich noch in der Südvorstadt gewohnt habe, fand ich es einfach mega nervig. Ja, weil die Straßenbahnen immer voll waren.
Ja,
genau.
Ja, cool.
Jetzt finde ich es eigentlich total cool und natürlich die Kostüme sind der Hammer. Und das heidnische Dorf, so der Klassiker.
Ja, meine Tante, die hier lange gelebt hat, die ist 2013 gestorben. Die hat Modedesign in der DDR studiert. Also die ist Modedesignerin, Schneiderin und alles. Und für die war das immer. Die fand das super toll, wenn die Leute dann hier waren zu Pfingsten und mit diesen tollen Kleidern selbst genäht. Und da waren, ich habe da Leute getroffen aus Australien, die gekommen sind. Also Wahnsinn, das ist toll. Und Leipzig, also ich hatte immer das Gefühl, Leipzig freut sich und, und es war alles schwarz, es war irgendwie cool. Und
also ich glaube, was du jetzt sagen musst, was natürlich noch dem WGT, was ja nur einmal im Jahr ist, so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, seitdem RB wirklich auch Bundesliga-Niveau ist, ist Fußball immer sehr groß bei uns gerade.
Da
ist die Stadt regelmäßig relativ voll. Aber wir sind bei Leipzig und bevor es zu warm wird, was du während deines Studiums wahrscheinlich auch kennengelernt hast, ein typisches Leipziger Getränk. Wir haben gedacht, so gestern war die feierliche Immatrikulation, die hast du moderiert, dazu kommen wir gleich auch noch. Und im Anschluss, also man fragt sich ja, ich bin 12 Jahre Gleichstellungsbeauftragter, habe hier studiert, warum gehst du jedes Jahr zur feierlichen Immatrikulation? In gewisser Weise ist es immer wieder das Gleiche. Im Anschluss gibt es Freibier. Und Freibier wird gesponsert von Urkrossitzer und in diesem Sinne sage ich mal Prost.
Prost.
Genau, und das habe ich natürlich auch gestern wieder genossen. Du warst nämlich gestern nicht da, deshalb... alles gut, deshalb musste ich aber heute noch was mitbringen. Wir sind bei Leipzig und ich muss jetzt mal deine Leipzig-Expertise bzw. dein Blick auf Leipzig nochmal erfragen. Ich habe mir da so mega kreativ ein paar Fragen ausgedacht. Und zwar, fangen wir gleich bei Alkohol an, passt ja zu traditionell unkonventionell.
Ja.
Gose oder Alasch?
What?
Leipziger Alasch ist ein Schnaps und Gose ist so ein Bierding.
Oh Gott, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Weder noch, weil ich keinen Alkohol trinke eigentlich.
Okay, Carly oder Karl Heine?
Carly.
Sachsenbrücke oder Kossi?
Kossi.
Osten oder Süd, man könnte auch fragen, Reutnitz oder Konnewitz.
Ja, ich war viel in Reutnitz.
Ja, Leipzig.
Das ist so ein Understatement.
Wo hast du damals gewohnt, welchen Stadtteil?
Straße ist 18. Oktober.
Ah, Studentenwohnheim?
Ja. Cool. Aber in diesem coolen, in diesem Gründerzeithaus da.
Geil.
Johannesallee.
Fahre ich jeden Tag vorbei, wenn ich ins Büro komme. Und natürlich Krosti oder Sterni.
Ich darf doch keine Werbung machen.
Und letzte Frage. CSD Leipzig oder Think Festival?
Das andere kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. CSD natürlich.
Das Think?
Ja, was ist das?
Das ist ein großes Festival am Stürmthaler See.
Okay, gut.
Auch
ich
groß,
was gelernt.
Aber CSD ist die richtige Antwort.
Ja, mit CSD habe ich einfach, also auch durch Berlin, ich bin da mit 8 Jahren schon gewesen, also weil mein Vater ist Fotograf, ne? Und für mich war das immer völlig normal, da hinzugehen. Ich habe da Klaus Hofreit getroffen und so und das war mir total cool. Ich fand das total toll.
Also herzliche Einladung. Eine der Zuschaueranfragen kommt auch von Jasmin, unserer Pressesprecherin vom CSD Leipzig, weil ich bin auch ehrenamtlich beim CSD-Plenum engagiert und die sagte, ich soll dich unbedingt zum CSD Leipzig einladen. Die ist nächstes Jahr im Juli. Wir würden uns freuen.
Gerne. so auf so einem Bus so.
Wir sind natürlich nicht mit Berlin zu vergleichen. Wir sind ja nicht kleiner, das kann man so nicht sagen, sondern viel besser, politischer und von daher herzliche Einladung. Ja, cool. Du hast in Leipzig tatsächlich Arabistik studiert, ja. Das ist, also die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ich meine, Geschichte, was ist vielleicht auch nicht so, dass mit
du
einer klassischen.
Das Institut, warum fragst du mehr?
aber warum jetzt gerade Arabistik? Mhm. War das schon im Hinblick auf das Thema Journalismus, journalistische Karriere? Weil dann habe ich mich gefragt, da hättest du ja auch klassisch Journalismus, Kommunikations- und Medienwissenschaften oder sonstige studieren können? Oder war vielleicht einfach nur das Interesse am Fach da? Oder hast du einfach nur, wie viele in der Arabistik, gedacht, Scheiße, Numerus Clausus für Jura kriege ich nicht hin, ich studiere jetzt irgendwie so ein Orchideenfach?
Das sind ja viele Fragen. Also es kam so ein bisschen alles zusammen, aber zuallererst mal, ich hatte die Grundidee Journalismus und habe gesagt, nein, eben nicht Journalismus studieren, weil das lernt man ja nicht im Journalismus. Sorry, wenn jetzt Journalismus, Publizistik, Germanistik-Studenten hier zugucken, aber ich bin der Meinung, man sollte ein Spezialfach studieren.
Unser Podcast-Produzent ist Germanist, aber er wollte auch nie Journalist werden.
Genau, dann ist ja alles gut. Nein, ich habe das auch gerade, ich komme gerade noch aus einem Werkstatt, also aus einem Gespräch mit den Studierenden bei der Arabistik, und die haben mich auch genau dieselbe Frage gefragt. Und also ich wollte natürlich Arabistik, also einerseits, weil ich diesen Bezug zur Region hatte, logisch durch meinen Vater, Familie und so weiter, und kannten auch Leute, die das studiert haben, auch in Leipzig. Dann die Arabistik in Leipzig ist schon seit DDR-Zeiten sehr bekannt, sehr renommiert. Das war auch so ein Punkt. Aber vor allen Dingen, ja, ich wollte irgendwas mit, ich sag mal, mit Substanz, irgendwas studieren, wo ich der Meinung bin, da lege ich mich jetzt auch nicht gleich fest. Also das klingt jetzt komisch bei Arabistik, aber ja. diese Region ist ja riesig groß. Ja, ja. Das ist jetzt nicht, ich studiere jetzt Iranistik oder Turkologie, wo du immer so Iran, Türkei, sondern Arabistik bedeutet von Marokko bis teilweise Indonesien, Pakistan, China. Also je nachdem, ob du es jetzt muslimisch definierst oder arabisch definierst, christlich, jüdisch und so. Also es ist, ne, so die Region, also diese Fläche ist einfach riesig. Und die Geschichte, also alles, was da so die Geschichte, Politik beinhaltet, ist riesig. Also ganz Nordafrika und so weiter. Also deswegen, und das fand ich total spannend, weil man sich eigentlich damit viele Sachen offen halten konnte, viele Regionen offen halten konnte. Ich wusste ja damals auch noch nicht, gehe ich vielleicht ins Ausland, gehe ich nicht, oder will ich in die freie Wirtschaft?
Gab es einen Plan B, oder hast du dich nur in Leipzig für Arabistik beworben?
Ich habe mich nur für Arabistik in Leipzig beworben, ja. Und in Berlin.
Wurdest du in Berlin angenommen?
Ja, aber ich habe lustigerweise sehr schnell eine Zusage in Leipzig bekommen. Das war sehr schön, weil damals, dann war mein Sommer nämlich entspannt nach dem Abi.
Ah, okay, verstehe.
Weil ich wusste, okay, es läuft.
Es läuft auf jeden Fall. Ich habe mich tatsächlich auch nur in Leipzig beworben.
Ich wollte aber auch nach Leipzig. Also Berlin wäre jetzt nur ein Notfall gewesen.
Ja, aber du hattest wenigstens einen Notfallplan. Aus heutiger Perspektive verstehe ich das überhaupt nicht, dass ich mich nur in Leipzig beworben habe, nur für Geschichte. Und ich bin umgezogen am 12. August und am 2. September oder so kam erstmal eine Zusage. Von daher würde ich heute niemandem mehr empfehlen. Hat ja irgendwie geklappt, aber
andere Zeiten.
Genau, wollte gerade sagen, das war quasi vorgestern. Okay, dann hast du in Leipzig studiert, deinen Bachelor, Master hier gemacht. Gab es die Überlegung mal zu wechseln, weil du kannst ja dann mit einem Bachelor, hättest du ja auch noch in Spezialisierung oder so gehen können?
Ja, das ist lustig, also natürlich hat man während dieses Studiums, also gerade auch Bachelor, das war halt auch totales Chaos noch so ein bisschen, weil wir waren so der zweite Bachelor-Studiengang.
Anfang der Umstellung von, das muss man vielleicht auch erklären, von, ich weiß gar nicht was vor, Magister auf die konsekutiven Studiengänge und den ersten Jahren, das war eine Katastrophe.
Genau, also dass ich es in der Regelstudienzeit geschafft habe, ist schon ein Wunder, weil es echt wirklich schwierig war. Also gar nicht jetzt, weil man es nicht konnte oder so, sondern einfach irgendwie, du hast den Kurs dann plötzlich nicht bekommen, dann die Punkte und das war schon ein bisschen schwierig, aber irgendwie sind wir alle durch. Aber das war vielleicht auch der Punkt, warum ich dann gesagt habe, jetzt möchte ich mich mal endlich auf mein Kernfach konzentrieren, weil im Bachelor war das zwar auch, aber da war das noch so viel Arabisch, da war noch viel so drumherum, da musste ich ja noch diese ganzen Extrakurse machen, um die Punkte zu bekommen. Und im Master hattest du dann eigentlich erst so richtig das Gefühl, so jetzt bin ich endlich Arabistin und jetzt kann ich mal mich so vertiefen und mach nur das. Und da hatte ich einfach Bock drauf und ich wollte in Leipzig, fand ich super, ich hatte gar keinen Grund zu gehen und auch nach 3 Jahren hatte ich so das Gefühl, ich bin noch nicht am Ende.
Aber die Promotion wäre jetzt nie so Thema gewesen?
Also da noch nicht, ich hatte danach so ein bisschen mal die Idee schwirrt auch noch so in meinem Kopf rum, aber mehr so for fun eigentlich, weil ich brauche sie eigentlich nicht. Aber ich wollte gern, weil Medizin ist so meine große Leidenschaft, deswegen habe ich im Master sehr viel, sehr intensiv, damit habe ich auch gerade über meinen ehemaligen Professor Herrn Ebert nochmal geredet, weil ich dann das sozusagen verknüpft habe mit der Arabistik. Ich habe sozusagen
Professor für islamisches Recht.
Boah, du kannst das ja perfekt.
War damals Studiendekan, als ich im Fakultätsrat war.
Ja, genau. Ja, das hat er auch gesagt. Und da habe ich Bioethik gemacht. Also ich habe sozusagen so Organspende im islamischen Recht, Organspende in der Religion, Organtransplantation, Hirntod, Bluttransfusion,
also
Familienplanung.
Die ganz leichten Themen.
Genau. Und wie wird das eigentlich alles in den Religionen gehandhabt? Das ist furchtbar spannend, auch heute noch. Und Und da wollte ich dann, hatte ich dann eigentlich so die Intention danach, das kannst du ja machen, du kannst ja in Geisteswissenschaften einen medizinischen Doktor schreiben,
ja.
Der dann eben auch nicht so lang ist. Das war eigentlich der einzige Grund, weil du nur 80 Seiten schreiben musst. Und ich bin nur jetzt noch nicht dazu gekommen. Okay. Aber ja.
Aber eher für dich ist es nicht, dass du sagst, die wissenschaftliche Karriere, die Professur, das ist für dich noch
das. Das war nie so ein Thema, da wusste ich, das war mir nie.
Okay.
Aber ich hätte nichts gegen einen, jetzt so, wie gibt es also so Honorab, wie heißt das so, diese Lehrstühle, wo man manchmal mal so das so sein Wissen weitergeben.
So, also wie Nadja quasi, so Professorin an so einer Film-Fernsehhochschule.
Ja, finde ich schon total toll. Also finde ich schon toll. Also eigentlich jetzt gar nicht, weil ich das jetzt irgendwie jetzt welche Professor oder irgendwie so, sondern eigentlich dieses Wissen weitergeben. Dafür macht man das ja und das finde ich macht Spaß.
Okay, wo wir gerade bei Wünsch dir was sind. Also ich brauche jetzt nicht eine Professur, aber einen Ehrendoktortitel würde ich auch immer nehmen.
Ja, das nehme ich natürlich auch.
Also, falls ihr
apropos da Ehrendoktor, ich habe vor Frau Merkel gesungen 2008, als sie ihre Ehrendoktorwürde bekommen hat hier im Rathaus, weil ich im Unikorps war.
Da habe ich dich nicht gesehen, ich saß
du
im
warst
Publikum.
Warst du auch im Unikorps?
Nein, ach so, nee, okay. Ich war Senator zu der Zeit.
Was?
Ja, kannst du mal sehen. Also wir sind offensichtlich schon sehr eng miteinander verbunden.
Oh mein Gott.
Genau, du hast dann dein Studium tatsächlich in Leipzig abgeschlossen mit einem Master in Arabistik und wie ging es dann für dich weiter beruflich? Du musstest Leipzig verlassen, du hast ja erzählt, du hast schon ein bisschen vorher sozusagen Leipzig verlassen.
Ja, also ich war während des Masters ja auch nochmal in Istanbul, habe dann ein Praktikum gemacht, das war aber so in dem Master sozusagen auch, wo man dann auch für Punkte bekam und so. Und das muss ich auch mal überlegen. Was habe ich alles gemacht?
Ich kann dir jetzt sagen, was auf meiner Karte draufsteht.
Du warst, sag mir noch mal, was ich gemacht habe.
Praktika und Volontariat beim Deutschen Bundestag, Internetredaktion des Bundestages. Genau. Ich wusste gar nicht, dass die im Internet sind.
Ja, doch, sehr gut. Sogar bundestag.de kann ich sehr empfehlen. Nein, also ich habe ja während des Masters eigentlich, ich glaube während des Bachelors noch nicht so viel, aber während des Masters habe ich eigentlich fast ständig Praktika gemacht in Hörfunk, Print, TV, soweit es ging. Und habe sozusagen die Semesterferien entweder für Hausarbeiten oder für Arbeit, also Praktika genutzt, um eben einfach da weiterzukommen und zu gucken, was gefällt mir, wo will ich hin? Man weiß das ja eben auch nicht immer. Mhm. Will ich überhaupt in den Journalismus? Will ich Hörfunk machen? Will ich Print? Und so weiter. Und ja, und dann war ich fertig und dann bin ich irgendwie über fünf Ecken mal so abgebogen bei der PR. Das war ganz furchtbar. Habe ich auch ganz schnell gelassen, war nicht so meine Welt. Und dann habe ich mich eigentlich, weil ich ja dann eben Journalistin werden wollte, habe ich gesagt, nee gut, jetzt werbe ich mich auf Volontariat, also wie man das so klassisch macht. Habe ich gemacht, überall beworben, Absage, dann da irgendwo weiter, also gibt's ja immer diese Schritte, ne, so weiteres Verfahren, Recall so ungefähr. Und am Ende hatte ich dann, ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, muss ich gestehen. Ich habe es irgendwie gefunden, dieses Volontariat im Bundestag. Also es gibt ja zwei, einmal für das Printmagazin, das Parlament und dann eben einmal für die Internet- und also Online-Redaktion und Parlamentsfernsehen. Ich habe mich damals auf beides beworben, wollte aber eigentlich nicht zu Print, sondern zu dem Online- und Fernsehen und das hat dann auch geklappt. Und das war ja was Besonderes. Erstmal, weil ich auch die einzige Volontärin war und das war auch schon ja was Besonderes, einfach diesen heiligen Hallen des Parlaments sozusagen arbeiten zu dürfen, zwei Jahre lang und so das mal kennenzulernen, wie das da abläuft, viele Interviews mit PolitikerInnen zu machen, dann habe ich viel für bundestag.de geschrieben, man geht dann so in Kommissionen, Ausschüsse ne, und schreibt dann halt, also du machst ja im Grunde ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will, also was passiert da, wer redet was, wer kritisiert dies und das und dann schreibst du es rein und dann können die Bürger, Bürgerinnen sich das angucken, weil dafür ist es ja da, wenn es nicht öffentlich ist.
Aber das standest du auch schon vor der Kamera?
Nee, also.
Weil du sagst Interviews, das war eher dann
also Interviews
Mikro
eher,
unter die Nase.
O-Ton, genau, aber ich habe dann irgendwann für mitmischen.de, das ist sozusagen das Jugendportal, mal so auch Beiträge gemacht, wo ich vor der Kamera stand. Das waren dann aber eben so, zum Beispiel habe ich in der also nicht Stasi-Behörde, aber sozusagen in dem Fraunhofer-Institut in Berlin, die diese Schnipsel zusammensammelt von den zerschredderten Stasi-Akten, habe ich einen kleinen Beitrag zugemacht. Und da war ich dann eben vor der Kamera und habe dann sozusagen da mir das angeschaut, mit denen geredet und mir das erklären lassen und solche Sachen. Sowas habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Oder im Bundestag mal mit jemandem irgendwie Tag der offenen Tür so rumgegangen. Aber das war so ein bisschen für dieses Jugendportal. Und ansonsten Beiträge eben dann mehr hinter der Kamera, dann für bundestag.de und so weiter. Und das war
aber wie kommt man
toll.
Vom bundestag.de ja. und ab und zu mal einen Beitrag dann zur Tagesschau? Also das wirkt Tagesthemen. Wie so, Tagesthemen, Entschuldigung.
Nein, ist gut.
Nein,
du bist nicht der Erste.
Nadja, Grüße gehen raus, du weißt, wovon ich rede. Tatsächlich so, wie kommst du dann quasi, wirkt ja wie fünf Sprünge, irgendwie fünf Karriereschritte übersprungen.
Ja, es ist auch. Also ich kann es nicht anders sagen, auch ohne das jetzt irgendwie zu verherrlichen oder zu glorifizieren oder was auch immer. Es ist einfach sehr schnell alles gegangen. Und das ist jetzt auch nicht der übliche Weg und auch nicht, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe damals, als ich da angefangen habe oder generell mit dem Journalismus, habe ich gedacht, ja, du gehst halt erstmal durch Redaktion, dann musst du erstmal so deine Wege gehen, dich etablieren und dir Namen machen, dies, das, pipapo. Irgendwann entdeckt dich mal vielleicht jemand. Also es war auch nie so ein Ziel, jetzt Moderatorin zu werden, nur mal so dazu. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, ich muss jetzt hier vor die Kamera oder so. Das war auch nicht mein Weg. Ich wollte eigentlich, das war ja immer so der Grund mit Arabistik und so, wollte ich immer einfach gerne Dokus machen, Reportagen und dachte, vielleicht so Korrespondentin oder sowas. Das war eigentlich so die erste Motivation.
Was ja auch ein typischer Weg für viele ist, bis sie dann Moderatorin werden erstmal.
Ja, oder auch einfach grundsätzlich Redakteure. Ja. Ne? Also das, und dann werden die halt intern sozusagen gecastet oder sowas. Und dann kommst du da hoch rein und so habe ich immer gedacht. Ne? Und ja, mein Weg war völlig anders oder schneller. Und um es jetzt kurz zu machen, Bundestag war irgendwann ja auch fast zu Ende. Dann habe ich mich bundesweit beworben als Journalistin und dann wurde ich angesprochen vom ZDF. Also ich hatte noch eine Zusage woanders. Es war aber eben trotzdem Absage. Also es war jetzt alles echt nicht leicht, aber ich will es jetzt auch verkürzen. ZDF hat angefragt, gesagt, kommen Sie mal rum. Ich wusste nicht, wovon Sie reden. Dann war ich da. Wir haben ein Casting mitgemacht. Die haben mich genommen. So. Ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass es passiert, weil ich weder Moderationserfahrung hatte noch Nachrichtenerfahrung groß. Also jetzt so
und das war so Casting, wie stellen wir uns das vor? Du wirst in den Raum gestellt, Kamera auf dich drauf, dann läuft ein Teleprompter, lesen Sie vor, oder?
Also ich habe natürlich das vorher lesen können und auch so umschreiben können, so wie ich das wollte. Aber grundsätzlich ja. Also jetzt für diese Sendung ja. Also das ist ja jetzt auch noch eine, also Kurznachrichtensendung, heute Express gewesen. Ja. Und dann habe ich das moderiert, so wie ich dachte, wie man das so macht, und wurde dann genommen.
Sehr cool. Aber wichtig auch zu sagen, das ist jetzt deine Geschichte, die toll ist, aber dass es jetzt nicht so eine Garantie gibt.
Nee, also wirklich nicht. Und da kommt auch viel dazu, also sowohl Netzwerken als auch, ich habe wirklich viele Bewerbungen geschickt und die haben mir dann wirklich gesagt, über fünf Ecken ist die bei denen angekommen, also nur mal so. Ne? Und deswegen sage ich auch immer, bewerben. Egal, ob es nicht ausgeschrieben ist, einfach bewerben. Ich sage immer, die Leute wissen nicht, dass es dich gibt. So. Und
aber auch für die Externen nochmal die Frage, ist das ein richtig fester Job oder werdet ihr dann so wie typisch beim Fernsehen feste Freie pro Sendung bezahlt oder wie darf man sich das dann vorstellen?
Ja, also das war in meinem Fall schon so, ja, genau. Okay. Also das ist so, glaube ich, der klassische.
Und wie oft ist das so, dass man dich heute quasi oder im Monat auf dem Schirm sieht?
Also jetzt bei den Tagesthemen ist es unterschiedlich, weil ich ja im Grunde die Springerin bin, also die Vertretung, wenn man so will, von Ingo und Karen. Und das ist ja total unterschiedlich. Wenn die Urlaub machen oder irgendwas zu tun haben, anderes zu tun haben, dann springe ich ein sozusagen. Das kann mal mehr sein, mal weniger. Genau. Und deswegen kann ich da gar nicht so pauschal sagen, wie oft ich jetzt im Monat dran bin.
Aber fest ist nur die Tagesthemen oder hast du noch ein zweites, drittes, viertes Format, wo du sagst, da bist du regelmäßig?
Ja, also ich bin bei Die da oben, das ist von Funk, schon seit 3 Jahren, 2019 haben wir angefangen und das läuft ja, das ist meine andere Plattform, YouTube, vor allen Dingen Instagram, und da haben wir auch sehr, sehr viele ZuschauerInnen, Reichweite mittlerweile, also und das ist einfach extrem angewachsen, also das ist wirklich Wahnsinn. Genau, das ist noch so ein bisschen mein anderer Job, wo ich gerne bin, was noch mal so ein bisschen eine andere Abwechslung bietet, weil ich da auch anders moderieren kann, ein bisschen mehr ich sein. Ja. Aber die Themen an sich, es geht ja auch um Politik. Und dann habe ich noch den Podcast, Zenit-Podcast vom Zenit-Magazin. Das ist aber mehr so ein eigenes Ding, das mache ich ehrenamtlich, wenn ich Zeit habe. Und so
wenn du nicht gerade bei uns bist.
Genau, nee, alles gut. Und das macht auch Spaß, weil das ist so ein bisschen mein Herzensding, weil ich da einfach mit Leuten über den Nahen Osten reden kann oder über Nordafrika, über diese Region, die so groß ist. Und hoffentlich den ZuhörerInnen, ist ja nur zum Hören, einen Einblick geben kann, dass da eben auch Menschen leben, die sind wie du und ich und dieselben Vorlieben haben, dieselben Probleme, dieselben Interessen und da nicht so viel anders ist als bei uns hier.
Ich habe nochmal jetzt eine private Frage. Ich bin ja regelmäßiger MoMA-Schauer. Das sind ja die Zeiten, wo man dann aufsteht und zwar, dass man noch im Büro ist. Und ich finde, dann wechselt ja immer zwischen ARD und ZDF hin und her. Und die Moderatoren übergeben ja dann immer so alle 30 Minuten, glaube ich, halbstündig kommen die Nachrichten, immer an die Nachrichten. Wie locker darf man da sein? Weil manche Leute sind total lustig. Es gibt ja auch zu Weihnachten immer so diese Challenge mit den Weihnachtsmännern. Und die von mir sehr, sehr geschätzte Susanne Daubner, die wirkt immer erstmal, ich schlucke jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Also das wirkt immer sehr steif.
Also wenn ihr wüsstet, wie lustig Susanne ist, die ist so, die hat so richtig trockenen Humor. Ja. Deswegen, also die, mit der kannst du auch, ich meine, die ist ja bei TikTok, ja. Tagesschau ist ja, läuft ja richtig gut bei TikTok und bei Instagram auch. Und da ist sie der Megastar, ne?
Ja, wegen also, des Wort des Jahres da immer so eine Grinch.
Genau, Grinch, ja. Mittwoch. Ich würde da halt immer total loslachen. Nee, also die ist richtig cool. Und ja, ich habe das ja auch lange, also fünf Jahre gemacht beim ZDF. Und die Zeiten sind natürlich speziell. Aber das hat mich gar nicht so gestört, weil ich irgendwie Morgenmensch bin, das ist jetzt mit den Tagesthemen ein bisschen unpraktisch, aber so ist das eben. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin jemand, ich finde gerade am Morgen oder generell, Nachrichten sind schon ernst genug. Ich mag es, wenn es lustig oder nicht lustig, aber locker ist und menschlich und menschelt, nahbar und so. Wir sind ja alles Menschen. Und ich habe da immer mit, also jetzt in meinem Fall ZDF, Dunja, Mitri und wer da alles so ist und neu kam und so. Also wir hatten da auch Spaß, ja. Also ich habe dann auch immer versucht, das Problem ist, du kannst ja auch nicht, wenn du vorher gerade irgendwie schwere Themen hattest oder Breaking News oder irgendwas gestorben oder weiß ich nicht, dann fällt das ja auch schwer und das geht auch nicht immer. Aber wenn es dann ging, weil irgendwie der Beitrag vorher zur Mickey Mouse war oder so oder irgendein Musiker oder so, dann war das halt super und das haben wir echt auch immer genutzt, also ich auf jeden Fall oder auch zum Wetter, ne, und so solche Geschichten und ich finde das total gut. Also ich hatte zum Beispiel einen Fall, hat jetzt gar nichts mit dieser Übergabe zu tun in dem Sinne, sondern das war ja eher was Lustiges, weil das war auch gerade so ganz am Anfang so meine ersten MoMA-Moderation, wo ich auch noch ein bisschen aufgeregter war oder ein bisschen steifer vielleicht, wenn man so will. Aber da kam dann die Maskenbildnerin plötzlich wieder ins Bild aus Versehen, weil die dachte, wir sind noch nicht drauf, aber ich war schon drauf und dann hat man das halt gesehen, wie sie da noch irgendwie an meine Haare ging und ich dann so raus. Aber es war so lustig und ich dann gesagt so, ey, wir sind noch nicht so richtig wach hier morgens und so. Und ja, ich sag mal so, auch bei den Tagesthemen, jetzt haben wir ja auch zum Beispiel ein neues Intro, was auch sowas möglich macht, wo wir ein bisschen mehr menscheln. Das ist ja auch die Idee dahinter und dass wir, wir sind eben Menschen und auch wir müssen diese Nachrichten schlucken und präsentieren, aufnehmen, wir können wenig abschalten.
Aber du sagtest ja selber sozusagen, ja, Morgenmensch, das MoMA beginnt 5.30 Uhr, glaube ich, genau. Und Tagesthemen ist natürlich eine ganz andere Tageszeit. Wie stelle ich mir so seinen typischen Arbeitstag vor, wenn du weißt, du hast die Tagesthemen?
Es ist ein langer Tag. Also gerade in der Woche, also die erste Konferenz beginnt so um 11.45 Uhr und dann besprechen wir eigentlich schon den Tag, oder die Themen so und wen wollen wir einladen, wo können wir noch schieben, dies, das, Nachfrage schalte. Also da wird einfach grob schon mal dieser ganze Plan besprochen, aber es kann sich natürlich im Laufe des Tages alles nochmal ändern. Auch Gesprächspartner, die absagen, dann müssen wir jemand anderen anfragen oder irgendwas kommt neu rein, irgendein neues Thema, dann müssen wir schieben.
Gibt es so einen Gesprächspolitiker, den du gar nicht haben möchtest?
Nö.
Gibt es keinen Doofen? Oder vielleicht, wer ist denn
das
besonders toll?
Das sage ich jetzt sowieso nicht.
Gibt es jemanden, den du loben kannst?
Loben?
Loben ist immer gut.
Nein. Also mit PolitikerInnen macht es ja grundsätzlich eigentlich auch Spaß. Eigentlich macht es ja auch dann Spaß, wenn die auch Lust auf das Gespräch haben. So, dann, weil das ist ja mein Anliegen. Ich will ja ein Gespräch führen. Ich will ja nicht ein Frage-Antwort-Spiel oder so machen. Und das geht mal mit dem einen besser, mit dem anderen schlechter. Und manche haben halt ihre Worthülsen und manche sind da eben offener, ne? Und das ist schon spannend. Und das finde ich gerade auch vielleicht auch jetzt in der neuen Regierung spannend, wie unterschiedlich da auch wirklich die Kommunikation, die politische Kommunikation teilweise ist, wie jeder so unterschiedlich bei sowas umgeht.
Okay, geh mal weg von PolitikerInnen. Mhm. Hast du jemanden, wo du sagen würdest, mit der Person, kann global sein, würde ich gerne ein Interview mal führen?
Ja.
Die Queen ist jetzt tot, aber.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, echt schwer. Es gibt, also, muss man ja auch mal klären.
Keine Liste, so die, mit die muss ich interviewt haben.
Nee, also ich meine, ich hätte schon mal Lust auf Merkel, ne? Angela Merkel. Einfach so, was macht sie jetzt? Also hatte sie auch mal, also die wirkt ja auch immer so kontrolliert, ne? Und ich würde mich mal total interessieren, wie hat die das so lange ausgehalten auch, so in diesem Kontrollmechanismus, würde ich jetzt mal so behaupten, oder ist sie wirklich so? Und weil ich hatte dann danach mal ein Interview mit ihr gesehen, irgendwie, wo sie eben nicht mehr Bundeskanzlerin war. Und da wirkte sie ja auch so lockerer und hat auch Witze gemacht. Also die ist ja auch so. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich glaube, sich dann von dieser Rolle auch loszulösen.
Also ich kann zumindest sagen, als du gesungen hast und ich im Publikum saß bei ihrer Ehrenpromotion, hatten wir kurz die Möglichkeit, mit ihr zu reden und sie war wirklich sehr witzig. Und ich gehöre nicht zur CDU-WählerIn, aber ich fand sie einfach immer, so Mist, die ist ja echt nett und sehr, sehr, sie hat sehr humorvoll tatsächlich.
Ja, die ist schon sehr, so auch so trocken. Ne?
Ja,
so,
ja.
Und das ist, finde ich, immer sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Also ich mag das ja auch, einfach auch so ein bisschen dieser Sarkasmus, Ironie und gerade so in so Zeiten, wo es eben auch ernst ist und anstrengend und ich finde, das braucht man dann manchmal auch ganz gut. Also es gibt glaube ich viele, ich hätte gerne mal, weiß nicht, Loriot, dann hätte ich gerne auch mal vielleicht so Michael Jackson, das war immer so mit so Leuten, mit denen ich groß geworden bin, ne? Ach, keine Ahnung, vielleicht jetzt auch blöd.
Die sind bald gesagt, die sind tot, aber mit Hilfe eines Mediums wird das vielleicht funktionieren.
Okay.
Dann kommen wir doch mal zu unseren ZuschauerInnen-Fragen. Ein paar haben wir rausgesucht.
Okay.
Nicht alle, vielen Dank auch für die Beteiligung. Wenn wir so ein Promi bei uns zu Hause haben, dann gibt es natürlich auch immer Nachfragen. Es wird jetzt sehr dirty beziehungsweise intim. Starten wir. Absacker mit Ingo oder Judith? Zamperoni und Rakers vermutlich.
Oh, das ist doch gemein. Sind beide cool. Hallo? Ja, sind beide cool.
Das ist so eine typische PolitikerInnen-Antwort. Kannst du dich nicht festlegen?
Ja, das wäre das zweite Plan B. Ich wäre gut Diplomatin geworden.
Ja, okay, verstehe. Dann vielleicht Kare Miosga oder Judith Rakers.
Was soll ich denn da sagen? Die sind Absager, also mit Judith habe ich es noch nicht gemacht, mit Karen habe ich schon gemacht und
dann sagst du mit Judith, weil du es mit Karen
dann sage ich mir genau, mit Judith dann, weil mit wir haben es noch nicht gemacht. So, das ist
okay,
auch diplomatisch.
Super. Frage war, gehst du auch mal auf Tour, kann man dich live irgendwo sehen? Was ist dein absoluter Lieblingsort in Leipzig? Also fangen wir erstmal mit der Tour an.
Oh Gott.
Kann man dich live irgendwo sehen?
Im Fernsehen bin ich live, ja.
Genau, aber auf Tour ist jetzt noch nicht geplant.
Nee, ich singe gerne. Ich war ja im Unichor, nur so zur Info. Ich würde auch gerne wieder singen, falls sich eine Big Band anbietet, dann könnte ich auch auf Tour gehen. Nein, offiziell schreibe ich auch seit Jahren schon an einem Buch, vielleicht dann mit Lesereise, hoffentlich irgendwann mal, wenn ich es mal endlich zu Ende kriege. Und so auf Tour nicht so, sorry, vielleicht machen wir mal eine Die-da-oben-Tour. Vielleicht machen wir auch mal eine Tagesthemen-Tour, hatte ich schon angesprochen, weil ich das gerne mal gerne sowas vor Ort machen will. Wer weiß. Was war das andere?
Gut, also das ist live.
Ach so,
okay.
Genau.
Absoluter Lieblingsort in Leipzig.
Oh, das ist schwierig. Absoluter Lieblingsort. Ich bin heute laufen gegangen, morgens. Ich habe mich echt aus dem Bett geschleppt. Ich hasse Laufen wirklich, aber ich habe gedacht, nee, das muss ich jetzt hier machen. Und ich mag einfach, also ich bin bis zum Clara Zetkin Park und ich mag halt dieses Grüne.
Ja.
Und eigentlich, weißt du, was witzig ist, ich war letztes Jahr, ich glaube, das ist jetzt mein neu entdeckter Lieblingsort, weil ich war letztes Jahr im Sommer hier zur Gursky-Ausstellung war das, im Juni. Und da war ich am Kanal da in Plagwitz. Das war, also ist das doch Plagwitz da gewesen, dieser Kanal, wo man so sitzen kann. Es war wunderschönes Wetter, alle saßen da und alle entspannt. Und ich dachte so, warum kenne ich das hier nicht? Also zumindest, ja. Vielleicht kannte ich, war ich da auch mal, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Weil damals, als ich hier studiert habe, war Plagwitz noch nicht so der hippe Bezirk.
Da konnte man Wohnung danach bezahlen.
Ja, genau. Da musste ich mal für einen, ich glaube, es war Afrikanistik oder so, für so einen Afrika-Studienkurs nach Plagwitz, wo ich dachte, was soll ich denn da in Plagwitz? Musste ich extra nach Plagwitz mit dem Fahrrad. Das war mega weit, so in Anführungszeichen. Oder eben mal zur Baumwollspinnerei, ne, so ja. In Neoroch oder irgendwie sowas. Aber ansonsten, und ja, und dann habe ich das letzte, das finde ich, das ist jetzt mein Lieblingsort, ja.
Okay, dann habe ich jetzt noch eine leichte Frage und eine vielleicht etwas deeper. Mhm. Schöner wohnen, Mainz oder Berlin?
Ne, Berlin.
Leipzig war ja nicht abgefragt, aber genau. Das hast du schon gesagt. Mhm. Leipzig ist schöner als Berlin. nach einem Jahr als Nachrichtenüberbringerin berichten Medien zu viel oder zu oft über Negatives?
Wenn ich ehrlich bin, zu viel. ist ein Thema, was ich auch oft gefragt werde. So, also wie wählt ihr Nachrichten aus? Wie sind wir alles so negativ? Ganz ehrlich, uns geht's nicht anders. Wir sitzen ja da auch und denken so. Also, aber da hat eigentlich mal ein Kollege von mir, Christian Sievers vom ZDF, mal gesagt, da finde ich, hat er auch recht, dass wir manchmal, also wir alarmieren viel, aber wir entwarnen zu wenig. Und das finde ich einen klugen Satz oder eigentlich genau das, dass wir sozusagen auch mal, wenn was Alarmierendes ist, ja, aber dann auch zu sagen, dass es jetzt besser geworden ist oder etwas, was damals schlechter war, es wird jetzt wieder besser. Also einfach, dass man das so zurücknimmt, um die Leute auch zu beruhigen, zu sagen, es geht auch wieder nach oben, aufwärts. Wobei wir das ja auch machen, wenn man dann sagt, die Arbeitslosenzahlen sind gesunken oder sowas, ne? Aber da macht natürlich dann auch immer die Wortwahl Sinn. Also was sage ich es, wie alarmierend ist es, wie beruhigend kann ich ja trotzdem auch schlechte Nachrichten drüber bringen oder nicht beruhigend, aber so ein bisschen sachte und auch nicht gleich, dass man irgendwie Schreck bekommt. Aber ja, das Problem ist irgendwie natürlich schon, was wir haben einfach. Das ist eben das Problem, sag ich jetzt mal, oder unser Job bei den Nachrichten, Nachrichten zu überbringen, die meistens eher kritisch sind, sag ich jetzt mal. Die müssen ja nicht prinzipiell immer negativ sein, sondern einfach kritisch oder eben viel Politik. Weil ich meine, bunte Themen, dafür gibt's ja auch Formate. Also ja. Wir können ja nicht das auch noch abdecken, was wir aber trotzdem auch machen, gerade bei Tagesthemen zum Beispiel, wo wir dann gern mal, zum Beispiel letzte Woche hatte ich das, am 3. Oktober habe ich moderiert zum Beispiel, da hatten wir die Filmpremiere Das Land, das es nicht mehr gibt, glaube ich, so heißt das, hieß der Film, über Ost-West und über die Modeszene der DDR. Das ist ein buntes Thema. Also ja. Klar, es passt auch zum Tag. Das war ja das Gute. Aber grundsätzlich sowas machen wir. Und wir machen auch ganz viel bei den Tagesthemen dieses Mittendrin, wo wir ja auch quasi in die Orte gehen, also viel, viel tiefer noch als jetzt nur so grob jetzt Bundesland oder so, wo dann Reporterin irgendwo hingeht und mal wirklich beim Bauern in Bayern oder bei, weiß ich, in Apolda irgendwie zum Fleischer oder so, ne? Und der dann sagt so, wie geht's ihm, was hat er Probleme, Hürden, dies und das. Und also, dass man die Lebenswelten der Menschen kennenlernt und die können ja positiv wie negativ sein. Also da werden negative Sachen gezeigt, Inflation oder ne, aber auch positive, wenn es irgendwas, wenn es tolle Geschichten sind.
Der Eindruck ist wichtig, dass oder den ich jetzt von den Schilderungen habe, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass es manchmal sehr negativ ist und deshalb sehr intensiv abwägt und diskutiert, wie man das, wie man ein vernünftiges Verhältnis hat, ohne den Anspruch zu haben, immer den perfekten Mix zu haben, aber man bemüht sich zumindest.
Auf jeden Fall, aber das tun alle. Also es ist auch wirklich nicht leicht und weil du brauchst leider, blöd gesagt, bei den Nachrichten auch mal einen Aufhänger. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt etwas von vor 5 Wochen, weil das, wir brauchen ja diesen nachrichtlichen Aspekt. Wir sind nun mal ein aktuelles Medium. Wenn ich jetzt eine reine Magazinsendung bin, dann kann ich was Zeitloses nehmen von vor 5 Wochen, kann das dann wieder aufdröseln und größer machen bei Panorama oder irgendwie so, ne? Oder Aspekte oder so, kulturelle Sachen und so. Aber wir sind immer Nachrichten. Ja. Und da müssen wir halt auf den Tag gucken. Und aber wir sind, also gerade Tagesthemen, wir diskutieren wirklich viel. Und da es gibt auch in der Redaktion viel unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch gut so. Und dann muss man aber natürlich am Ende eine Entscheidung treffen. Und dann trifft man die und dann wird danach diskutiert, war das eine gute Entscheidung oder nicht? Hätten wir das so? Also ganz viel. Also wir, das ist nicht so, wir haben, sind da keine sozusagen homogene Masse und alle sagen, yes, wir sind toll und alle haben dieselbe Meinung. Gar nicht, überhaupt nicht. Also da wird viel gestritten, viel diskutiert, auch über Bilder, was wollen wir sozusagen zeigen. Ja. Welche, also auch ich als Moderatorin habe ja da Recht drauf und mach das ja auch. Also ich sag ja, also ich schreibe ja meine Sachen und habe ja da auch einen Grund dafür, dass ich so schreibe und denk mir da auch was dabei und das wird dann auch besprochen. Manche finden dann, das vielleicht würden eher das anders schreiben und so weiter. Also ja, das, wir sind da immer im Austausch und auch Verbesserungen, wenn wir, also wir sind ja nicht kritikresistent, also genauso, dass wir uns Kritik zu Herzen nehmen und also wir wollen es auch besser machen, natürlich. Ja. Und diverser. Und da auch sensibilisieren.
Vielen Dank an unsere FollowerInnen und die Fragen. Damit gehen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie oder einer der Kategorien der Studie des Monats über. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Dankeschön, Philipp aus dem Team der Stabsstelle für die Studie des Monats Rassismus in den sozialen Medien, hier speziell bei Twitter. Erste Frage ist, ich vermute, du bist bei Twitter. Mhm.
Ungern.
Warum bist du dann da?
Eben genau aus solchen Gründen, weil ich finde Twitter, ja, als Journalisten braucht man es leider, weil eben viel Diskussion dort stattfindet. Aber es ist trotzdem eine Blase und da und vor allen Dingen, also Blase heißt oder meine ich damit, dass da eben auch nur eine gewisse Anzahl und Schichten dort sind und miteinander reden oder übereinander reden und sich kritisieren und also und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass da Diskussionen ausgetragen werden, die eigentlich nur eine Minderheit betreffen. Aber auch einfach dieser Ton dort, mir ist das einfach zu aggressiv teilweise auch geworden. Das ist ja nicht von Anfang an so. Und ich bin dann lieber so ein Einhorn und gehe auf Instagram und poste nette Bilder.
Okay, aber sozusagen das, was du jetzt so äußerst, ist ja in Teilen auch das, was Philipp in der Studie oder was in der Studie rausgefunden hat, dass es da wenn du dich zu Themen wie Rassismus, Migration und so weiter äußerst, dass es dann unwahrscheinlich höher die Chance ist, dass du auch rassistisch angegriffen wirst. Kannst du das so aus deiner Perspektive auch sozusagen bestätigen? Du kennst auch wahrscheinlich unwahrscheinlich viele PolitikerInnen, die das dann auch erleben, weil ich frage mich dann immer, wie geht man dann tatsächlich damit um?
Ja. Also ich kann das nur unterschreiben, also auch jetzt, weil ich es gehört habe, das und auch nochmal überlegt habe, also ich glaube, das macht schon viel aus. Also ich glaube es grundsätzlich, wenn du dich auch gegen Rassismus einsetzt, weil ich kenne das auch bei JournalistInnen, also auch, oder Menschen, die irgendeine andere Branche oder irgendwas anderes machen, SchauspielerInnen oder so, einfach nur, wenn du dich dafür einsetzt, also gegen Rassismus zu sein, für Migration oder für Diversität, dann kommt dieser Schwall, dieser dunkle Schwall kommt dann irgendwie. Und jetzt mittlerweile, weil ich das oft gefragt werde, wie das bei mir so ist, jetzt durch die Tagesthemen ist es nicht besser geworden. Das ist natürlich klar, du bist mehr der Fokus.
Ja. Tagesthemen-ModeratorInnen kennen wahrscheinlich irgendwie 80% der deutschen Bevölkerung oder so.
Ich keine Ahnung, weiß nicht. Ja. Es gibt doch Leute, die haben keinen Fernseher und jungen.
Solche merkwürdigen Menschen kenne ich nicht.
Also ich hatte auch lange keinen Fernseher, muss ich gestehen. Und, aber eigentlich ist es eher so, ich bin eine Frau, also als Frau, als Halbmigrantin. Und wenn du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitest, bist du schon Ziel.
Ja.
Also ich brauche gar nichts machen, das kommt von alleine. Also es war ja auch schon vorher beim ZDF schon so.
Aber wie gehst du dann damit um? Ja. Weil nicht bei Twitter zu sein, ist ja leider keine Möglichkeit, wie du
gerade sagst. Ach, das geht schon. Ich kenne ein paar sehr bekannte Leute, die da inkognito sind. Und ich habe echt schon überlegt, ob ich das auch so mache. Okay. Einfach um trotzdem da zu sein und zu gucken und zu recherchieren. Aber sich nicht, also angreifbar zu machen und so. Jetzt bin ich da nun mal, also mal gucken. Weiß ich noch nicht. Aber wie gehe ich damit um? Ich sag mal, das, also im besten Fall erstmal ignorieren.
Mhm.
Dieses, ich lasse nichts an mich ran, ja, das funktioniert nicht. Also natürlich geht es an mich ran und ja, in dem Moment zerrt es auch an meinen Kräften. Also es, in dem Moment lese, wenn ich sowas lese, je nachdem auch, wie ich mich an dem Tag fühle, ich bin ja nun ein Mensch, nimmt mich das mehr oder weniger mit. Und es kommt natürlich auch immer noch mal auf die Art und Weise an. Natürlich kriegt man auch viel so komische Kommentare, auch so, oh, sie sind ja total süß und so und oh, ihre tollen Schuhe heute, oh, sie sahen total sexy aus und so. Sowas kriegen wir Frauen ständig. Also das ist nichts
Unübliches. Also ich weiß nicht, Ingo Zamperoni hat wahrscheinlich noch nie ein Lob für seine Schuhe bekommen.
Nee, aber für andere Dinge. Einfach nur, dass er toll aussieht.
Ach so.
Also er kriegt schon, er hat viele, viele Liebhaberinnen, also das weiß ich. Aber das finde ich jetzt, das lässt mich kalt, sagen wir es mal so. Ja. Also wenn es jetzt nett gemeint ist und sowieso. Ich finde eher eben diese ganzen anderen Geschichten problematisch, wenn es wirklich richtig böse wird, aggressiv, Richtung Gewalt, tätig oder irgendwie geh doch dahin, wo du herkommst. Und
aber wenn, also Fabian Grischkart, Influencer, hatten wir ja auch einen Podcast und der hat dann erzählt, er geht dann dazu über, bestimmte Dinge dann auch anzuzeigen.
Ja, ja.
Machst du das auch?
Ich bin da jetzt auch schon anders drauf. Das Problem ist, also wichtig ist ja, dass du es überhaupt dokumentierst. Das kenne ich noch aus der Zeit, das habe ich, weiß gar nicht, wie ich das erzählt hatte. Ich habe während, nach meinem Volo, zwischen ZDF und meinem Volo, habe ich ein paar Monate für Dunja Hayalis Talksendung gearbeitet, Donners Talk hieß sie damals. Weil mich, nur mal zum Thema Netzwerken, weil ich während des Volontariats eine Produzentin kennengelernt habe, die diese Talkshow produziert hat und sich noch an mich erinnern konnte und gesagt hat, Aline, du bist doch fast fertig, hast du Bock mitzumachen? Nur mal so, by the way. So, dann bin ich da hingekommen. Und ich habe auch Social Media für Dunja gemacht.
Oh.
Und wer Dunja Hayali kennt, weiß auch, was sie abbekommt. Und das war gerade genau 2016, in dem Jahr, wo das so richtig schön fiel. Und da war das auch, glaube ich, nach ihrer Pegida-Reportage, die ja so bekannt war, wo sie ja dann auch die goldene Kamera, glaube ich, für bekommen hat und so weiter und so weiter. Und das war eine gute Schule schon mal, auch um zu wissen, was kommen kann, beziehungsweise wie kann man, könnte man damit umgehen? Sie ist zum Beispiel sehr offensiv auch in Richtung, sie redet, also sie schreibt auch mit diesen Leuten teilweise. Das finde ich echt Wahnsinn. Ich mache das nicht, weil ich weiß, du öffnest dann echt die Büchse der Pandora. Und weil mir mein Privatsleben, auch meine Ruhe wichtig ist. Das kann man jetzt sehen, wie man will, so von wegen, man soll sich doch auch für was einsetzen und Haltung haben. Ja, die habe ich ja, aber ich muss es jetzt auch nicht, ich muss jetzt nicht zu jedem Thema meinen Senf dazu geben. Das kann ich auch in so einer Runde hier, dann mache ich das gerne, aber ich muss das jetzt nicht noch auf Twitter oder so. Weil meistens, also hier mache ich das total gerne, weil ich aber auch das Gefühl habe, also das kommt dann auch da an, wo es ankommen soll oder verbreitet sich auch vernünftig und die Leute nehmen das vernünftig auf. Aber bei Twitter ist es teilweise ja so, du kannst ja sagen, was du willst. Du kannst auch sagen, ich verstehe dich und dann kommt trotzdem, sie verstehen mich nicht. Mhm. Also da, und dann denkst du so, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Und also ja, Kommunikation finde ich total wichtig. Deswegen bin ich ja auch so mittlerweile Verfechterin, viel so von vor Ort zu sein, mit Leuten in Gespräch zu kommen. Ich mache ja zum Beispiel jetzt auch im November bin ich beim ARD-Dialogtag dabei, was ganz toll ist. Und ich, am liebsten würde ich daraus eine Woche, einen Monat machen oder regelmäßigen Tag, dass man einfach mit Menschen in Kontakt kommt und die nicht immer so das Gefühl haben, ja, wir stehen da hier so mit geschniegelt im Anzug oder wie im Studio. Und
also für unsere Zuhörerin, sie trägt keinen Anzug, sie trägt einen Hoodie.
Und da steht Habibi drauf auf Arabisch, nur mal so.
Das heißt übersetzt?
Habibi ist so wie Liebling, Schatz. Ja, genau. Kannst du zu jedem sagen, was sehr schön ist.
Genau, aber du wolltest zum
ARD-Dialogtag. Genau, also das ist so zum Beispiel eine Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich finde das toll, weil ich bin der Meinung, über Augenhöhe, über Dialog kannst du Dinge verändern in den Köpfen, sag ich mal, auch so Stereotype, Klischees oder einfach auch Fragen, ja, oder diese großen Fragezeichen, die manche haben, dass wir halt auch nur Menschen sind und nicht jetzt irgendwelche robotergesteuerten Menschen im Studio, natürlich nicht. Und, sondern wir haben auch unser Leben, unseren Alltag, Privatleben, Ängste, Schicksalsschläge, nicht zu wenig. Und das ist nicht leicht, dann gerade auch in diesem Job, wo du eigentlich im Grunde, wenn man so blöd will, bist ja auch Moderator, gute Laune haben musst oder meistens. Oder etwas präsentieren muss und wenn es dir aber eigentlich an dem Tag nicht gut geht oder irgendwas passiert ist, auch schwer ist.
Ja.
Also gerade auch Thema Mental Health, was ja auch in den letzten Jahren Gott sei Dank ein Thema geworden ist. Und da macht Social Media viel aus, ne? Und wenn du dann sowas bekommst, so Hass und Hetze, das, ich sage mal, das sagen auch eigentlich alle, auch wenn wir mal so cool tun vielleicht, aber du kannst 10 positive Nachrichten bekommen und ja, wie toll man ist und sie sind ein großes Vorbild und ja, das geht auch an mich ran. Aber dann kommt einer, der irgendwie einfach nur einen schlechten Tag hat oder irgendwie alleine am Sonntag zu Hause sitzt und nichts zu tun hat, weiß ich nicht, und schreibt dir irgendeinen Trödel und das nimmt dich dann auch mit. Vielleicht sogar mehr, je nachdem, was es ist.
Das ist aber auch so, dass wir dazu neigen, es ist menschlich einfach, dieses Negative uns dann noch mehr anzunehmen. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Vor allen Dingen denke ich mir auch immer genau, das wäre auch für mich so ein Punkt, warum ich gar nicht so krass bei Tagesschau, Tagesthemen, wo auch immer sein würde. Weil das ist einfach so ein anderer Resonanzraum, den du dann bietest, weil du dann eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist und dann auch mit dieser massiven Kritik natürlich umgehen musst. Und da ist es manchmal ein bisschen einfacher, nicht ganz so bekannt zu sein.
Ja, also ich habe das ist nicht der, also ich mache den Job nicht deswegen, weil ich bekannt sein will, auch wenn das jetzt komisch klingt.
Nee, aber das wäre ein Grund für mich, das nicht zu machen, um das ganz klar zu sagen.
Kann ich total verstehen. Also ist auch ein Thema und auf jeden Fall.
Ja, Aline, wir nähern uns dem Ende langsam unseres Gesprächs und ich würde gerne zum Ausgangspunkt nochmal zurückkommen zu
noch
Leipzig.
Noch so ein Eisbrecher?
Noch so ein Eisbrecher, nee, so philosophische Fragen.
Ach, du
bist du der Wald oder der Fluss oder so? Gar nicht, sondern wir haben es immer mal angedeutet, du bist ja heute hier in Leipzig, weil du gestern die feierliche Immatrikulation moderiert hast. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, also die Universität Leipzig ist die zweitälteste Universität mit kontinuierlichem Lehrbetrieb seit 1409. Das bedeutet, ist es wichtig, weil wir zwischendurch, weil es sind andere Universitäten, die sind älter als wir, aber die wurden zwischendurch dicht gemacht.
Das ist wichtig.
Und für uns, da gibt es bestimmte akademische Traditionen. Die feierliche Immatrikulation im Leipziger Gewandhaus ist eine davon, richtig fett mit Einzug des Senates und so weiter. Erstmal, wie kam es zu der Anfrage an dich? Also und vor allen Dingen, was hast du dann gedacht? So wie, boah, fett oder naja, warum ich?
Also, du hast ja auch, warst ja bestimmt auch da damals, oder? Bei deiner immer? Hast du
schon nee, bei meiner nicht, da habe ich es verpeilt, mir eine Karte zu besorgen.
Also, ich bin da so stolz wie Bolle mit meinem kleinen Schnipsel und dachte, oh, ich komme jetzt, bin jetzt erst hier. Also, ich habe es mir angeguckt, so damals, 2007. Nein, die Anfrage, ja, die kam einfach, also angefragt. Ja. Und also, ich dachte zuerst, oh Gott, erstmal dachte ich, oh Gott, bin ich schon so alt? Dann habe ich gedacht, zweitens, oh Gott, wie süß. Also ich war total gerührt, also ja. Wirklich. Weil für mich das einfach noch so wirkt, das habe ich auch vorhin, als ich in meinem orientalischen Institut war, gesagt, es fühlt sich wie gestern an. Also als ob ich hier gerade erst aus der Tür gegangen bin. Und deswegen, ich habe ja jetzt keinen Heiligenschein über dem Kopf. Also ich mache einen Job, der bisschen Öffentlichkeit mit in sich trägt und dann ist es, glaube ich, für mich einfach mal komisch, wenn man erkannt wird oder wenn man dann irgendwie so, ja, sie sind jetzt bei den Tagesthemen, ja, es ist schon ulkig und dann, es hat mich total stolz gemacht und deswegen war ich auch gestern ausnahmsweise mal ein bisschen aufgeregt, weil ich bin sonst eigentlich nicht so aufgeregt und weil ich eben dachte, oh Gott, das ist meine alte Uni, ich muss das jetzt echt gut machen, ja, weil man hat ja hier das abgeschlossen und dann sind da die Erstis und dann ist da so eine, die war hier mal und die muss das jetzt gut machen, weil ja. Wir wollen ja auch, also wir fangen ja hier an, weil wir es gut, also dann am Ende, wir waren an der Uni Leipzig und so. Also es war sehr schön gestern.
Hast du so ein persönliches Highlight der gestrigen Veranstaltung, was dir am besten gefallen hat?
Das war sehr lustig. Ja, Highlight war in dem Sinne, weil der Unichor ja aufgetreten ist und die Uni Big Band und die Universitätsorchester und ich kenne ja noch Herrn Tim, weil ich ja beim Unichor war und das war sehr schön, ihn wiederzusehen und der hat sich auch sofort an mich erinnert und ich dachte, oh Gott, als wäre es gestern gewesen und weil wir haben ja 2008 vor Frau Merkel gesungen und da war ich ja im Unichor und wir haben auch so Chorreisen gemacht und das war auch eine schöne Erinnerung und also für mich ist das ja prägend gewesen und ich erzähle da ja auch immer noch von und
auch sowas. Also Professor David Timm ist der UMD, wie wir ihn nennen, der Universitätsmusikdirektor, genau. Der sozusagen den universitären Klangkörpern so vorsteht, ein kongenialer Komponist, Musiker, Dirigent. Ich glaube, das ist ein Fund, mit dem wir als Universität wuchern können. Also es war das Treffen mit David Timm und nicht die Rede der Rektorin mit Amtskette oder sonstiges. Das ist ja, die Amtskette führt auch jedes Jahr immer zur Diskussion, warum, was das damit auf sich hat tatsächlich.
Ja, aber die war, also Frau Obergfell, die war total nett. Also die ist ja auch neu. Also für die war das, glaube ich, auch sehr aufregend, weil sie für sie das erste Mal war, erste Feier und die kam ja auch aus Berlin und
du hast sie als wie Erstdieb oder so bezeichnet?
Irgendwie
so?
Erstdirektorin.
Erstdirektorin, genau. Das fand sie sehr gut. Hinterher beim Freibier hat sie erzählt, das nimmt sie sich jetzt immer mit.
Ja, ich habe in dem Moment, als ich es gesagt habe, dachte ich so, oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Aber man macht ja, ich bin ja auch jemand so Plappermäul, wie man vielleicht gemerkt hat. Manchmal redet man schneller, als man denkt. Aber fand das zum Nachhinein so eigentlich why not, ne?
Why not, ja. Ich fand es sehr, sehr schön. Und wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr, wenn es euch interessiert, die feierliche Immatrikulation auf jeden Fall auf YouTube nachschauen. Oh Gott. Und dann seht ihr Aline, was sie da gut oder nicht so gut gemacht hat vielleicht. ihr schreibt ihr natürlich nur, was sie gut gemacht hat, nur nette Sachen natürlich nur. Genau, bist du nächstes Jahr wieder mit dabei?
Oh, ja, gerne.
Muss ich mir was Neues ausdenken,
oh Gott.
Wieso was Neues?
Naja, also ich meine, nicht Neues ausdenken, nein, aber so, das ist ja, Aber hier mit der Rektorin, das ist ja keine Erstliebe-Rektorin. Ne?
Das stimmt, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Wir werden sie ja nächstes Jahr hoffentlich noch haben und nicht eine neue Rektorin. Übrigens, für unsere ZuschauerInnen, ne, das ist unsere alte Rektorin, die ist auch immer dabei, hier mit Amtskette. Unsere neue Rektorin müsste irgendwo im Regal hinter mir stehen. Sehe ich jetzt gerade nicht. Also Rektoren sind immer mit dabei. Wir haben genügend alte weiße Männer im Senatssaal hängen, deshalb dachten wir hängen unsere Rektorinnen auf. Mhm. Aline, das war ein super schönes Gespräch. Bei dir geht's jetzt nochmal zu einem privaten Termin und dann verlässt du Leipzig schon wieder.
Ja.
Hast du schon irgendwie einen nächsten Termin in Leipzig in Sicht?
Ja, darauf freue ich mich schon. Ich bin Ende Dezember bei Riverboat wieder. Ich weiß, das ist so, was will die bei Riverboat? Aber ich war letztes Jahr schon da und der Jörg Kachelmann macht seine letzte Sendung und hat mich eingeladen und ich habe gesagt, natürlich komme ich, auch schon wegen Leipzig.
Also Riverboat ist eine Talksendung beim MDR. Was für
und ich
Eltern.
Werde wahrscheinlich singen.
Okay, das
ist ein
Grund.
Jetzt muss ich es auch, weil ich es gesagt habe.
Ja, genau.
Aber ich habe es ja Jörg auch versprochen.
Ja. Ah, cool. Weißt du schon, was du singst?
Nee. Das ist ja auch eine Überraschung.
Ach so, verstehe. Ja, ja. Und dann sehen wir uns ja nächstes Jahr beim CSD. Hast du ja zugesagt, dass du da bist.
Musst du nochmal sagen, wann das bei euch
ist. Um den 15. Juli. Ich sag dir den genauen Termin nachher.
I'm in.
Genau, du bist da und die Jasmin, unsere CSD-Pressesprecherin, wird sich auf jeden Fall melden. Die freut sich gerade wie Wolle. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns bei hoffentlich vielen anderen Veranstaltungen. Liebe Zuhörerinnen, liebe ZuschauerInnen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast, abonniert uns bei YouTube, teilt die Folge, wie auch immer. Und ansonsten sage ich natürlich danke an mein Team, an das Redaktionsteam, an Philipp für die Studie des Monats und mein Habibi Jan, unserem Podcast-Produzenten. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Danke,
Georg.
Unkonventionell. Der Diversity-Podcast.